Deutschlandfunk, Kultur heute.
Wenn der Filmemacher Alexander Kluge über künstliche Intelligenz spricht, dann möchte man meinen, es gehe um einen Menschen aus Fleisch und Blut.
KI ist eine sehr interessante Rechenkünstlerin. Ich glaube nicht, dass sie intelligent ist, aber ich glaube, dass sie versessen ist auf Einzelheiten. Und noch ihre Irrtümer sind manchmal besser als das, was ich selber denke. Das heißt, die überraschen mich.
Die KI als Rechenkünstlerin. Bei Kluges neuem Film gehört sie zum Team. Denn mit Hilfe von KI ist Alexander Kluges jüngster Spielfilm entstanden. Wir sprechen gleich über Primitive Diversity. Gestern Abend fand die Premiere in Rotterdam statt. Aus echten Pflanzen entsteht die Kunst, die derzeit unter der Überschrift Flower Planet im Kunstverein München zu sehen ist. Und echte Menschen gehen in diesen Tagen auf die Straße, um zu demonstrieren. Ein Gespräch mit dem Protestforscher Philipp Gassert. All das in den kommenden 25 Minuten Kultur heute mit Maja Elmenreicher Mikrofon. Ein Forscher, ein Entdecker, ein Erfinder ist Alexander Kluge, seine Neugier legendär. Kein Wunder also, dass sich der Filmemacher, Denker und Autor auch im hohen Alter noch auf Neues stürzt, dass er die Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz für seine Filmarbeit ausloten wollte. Eine gute Woche vor Kluges 93. Geburtstag fand gestern Abend auf dem Filmfestival in Rotterdam die Weltpremiere von Primitive Diversity statt, der jüngsten Kluge Produktion, die er nahezu komplett mit KI hergestellt hat. Der Filmkritiker Patrick Welinski ist vor Ort in Rotterdam. Fangen wir mit dem Titel an, Primitive Diversity, zu Deutsch sowas wie einfache, ursprüngliche Vielfalt. Woher kommt dieser Titel? Worauf nimmt der Bezug?
Ja, Kluge spielt hier vor allem auf das frühe Kino an, etwa so die Stummfilmzeit bis 1929, eine Zeit, die er eben als Ära der einfachen Vielfalt bezeichnet. Denn das frühe Kino, das zog seine Bilder ja direkt aus der Aktualität, aus dem, was die Kamera, die gerade erst erfunden worden ist, festhalten konnte. Und dann wurde die Realität verfremdet, verzerrt, überhört. Und Primitive Diversity, der Film, das ist im Grunde wieder ein klassischer Gedankenstrom Alexander Kluges, in dem er 130 Jahre Kino im KI-Zeitalter reflektiert. Und dann stellt er so Fragen wie, welche Kamera ist die wichtigste? Die optische Filmkamera? Die KI-Datenkamera, die aus einem Datenpool Bilder erzeugt? Oder doch die Kamera in meinem Kopf, die Dinge möglich macht, die keine Technologie je erfassen kann? Und wie wir es von Alexander Kluge kennen, entfaltet sich dieser Film in Hunderten von Ideen, Zitaten, Bildern, Assoziationen und eben auch in langen Passagen, in denen er seine Gedanken durch KI visualisieren und verfremden lässt. Und so entsteht eben seine Primitive Diversity.
Also sozusagen die Reflexion über das eigene Filmemachen und damit auch gleichzeitig eine Fortschreibung der Filmgeschichte. Was kommt jetzt durch diese KI-Elemente hinzu? Fügen die sich ein oder sind die nochmal ganz besondere Momente in diesem Film?
Ja, ich finde schon, weil Alexander Kluge extrem neugierig ist und beobachtet, wie KI Ideen erzeugen kann. Zum Beispiel lässt er die KI Vermutungen über das wahre Gesicht von Franz Kafka erstellen. Und zuerst sind das so fotorealistische Ideen, also man kennt ja das Porträt von Kafka, aber dann wird das mit der Zeit immer verzerrter, immer grotesker, immer überzeichneter. Und vielleicht stellt man sich dann die Frage, ist das ja mehr Kafka als das klassische Porträt? Und daneben stellt Kluge wieder seine nächste Idee, Skizzen von Sergei Eisenstein, die diese zur Opernproduktion von Wagners Walküre erstellt hat. Und die sehen aus wie von der KI erstellt, lustigerweise. Und schon sind wir wieder in einem ganz anderen Gedankenraum. Ja, was sind KI-Bilder überhaupt? Skizzen, Denkhilfen, Visionen. Dann lässt er auch Elon Musk auf den Mars auftanzen. Also Alexander Kluge ist überhaupt bewusst, woher diese Kunst kommt, aus dem Silicon Valley. Er nennt die Tech-Giganten dort die neuen Cäsaren. Und auch ihnen gewährt er quasi eine KI-Bearbeitung von Alexander Kluge. Das heißt, es ist eine Reflexion übers Kino, aber auch über unsere Zeit und die Möglichkeiten und Unmöglichkeiten mit Bildern, auch mit KI-Bildern nachzudenken.
Ja, vor den Möglichkeiten der KI hat ja insbesondere die Filmbranche wirklich Angst, nimmt die als Bedrohung wahr, weil nicht zuletzt Arbeitsplätze weggenommen werden. Alexander Kluge, so klingt's aber, konzentriert sich jetzt hier so voll auf die Vorteile, also die KI als großer Spielplatz?
Ja, also aber ich würde trotzdem Kluges Zugang als freundlich-feindliche Umarmung mal bezeichnen. Denn neben diesem Ideenstrom, den er produziert, taucht in dem Film ein wenig er selber auf. Selten so deutlich wie hier. Es gibt ein altes Familienvideo, in dem er zu Weihnachten mit seiner Tochter tanzt. Man sieht die kürzlich verstorbene Hannelore Hoger, seine Weggefährten. Und dann kommt immer wieder die Frage hoch, was, wenn der Dritte Weltkrieg ausbricht? Denn Kluge behauptet, dass am dritten Tag dieses Weltkrieges alle Technik- und Datenströme wir zusammenbrechen würden. Und was passiert dann mit uns? Also es zieht sich eine gewisse Furcht, eine Zukunftsangst durch diese Bilder. Und das führt ihn dann wieder zurück zum Kino, auch zum Fernsehen, dass er ein Licht, das in der Nacht tröstet, nennt. Also das Wort Trost ist besonders wichtig. Und ich hatte das Gefühl, dass wir hier auch einen sehr persönlichen, fast zerbrechlichen Kluge erleben. Mehr als zuvor. Und das alles tritt zutage hinter dem Schleier der synthetischen KI-Bilder.
Nun ist Alexander Kluge eine Filmlegende. Wir haben es gerade schon angedeutet. Er hat bei Fritz Lang volontiert, hat Anfang der 60er das sogenannte Oberhausener Manifest mitinitiiert. Man könnte also wirklich ohne Übertreibung sagen, er hat Filmgeschichte geschrieben. Ist er in Rotterdam als Vorreiter des KI-generierten Films gefeiert worden? Also setzt er noch ein Kapitel an seine eigene Filmgeschichte dran?
Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Also so konsequent, wie er das macht, hat das hier keiner gemacht. Wobei ich sagen muss, dass KI in Rotterdam dieses Jahr eine große Rolle spielt. In Rotterdam ist es ja so, dass das erste Kino schon am Hauptbahnhof steht und man geht da mit seinem Rollkoffer schon hin, wenn man ankommt. Und dort läuft dieses Jahr in Dauerschleife der koreanische KI-Film Happy New Year. Das ist ein Film, der mit Neujahrsszenen beginnt. Und in dieser Harmonie des Neuanfangs mischen sich plötzlich Bilder von Kriegen und Umweltkatastrophen. Wie bei Kluge, interessanterweise. Und plötzlich stellen die Bilder die Frage, zum einen das schöne buddhistische der Wiedergeburt, dann der Tod, auf den der Mensch treffen kann. Also wie sehr vernebelt Technologie unseren Blick auf die realen Probleme der Welt? Das war auch eine große Frage, die hier in Rotterdam auf unterschiedlichen Panels diskutiert worden ist. Aber nie mit Angst, sondern immer mit der Neugier nach neuen ästhetischen Möglichkeiten.
Ah, ich habe jetzt nämlich gerade gedacht, nächste Woche beginnt die Berlinale. Hätte man ja vielleicht auch sich gefreut über den Kluge Film, aber offensichtlich passt so ein Film und dieses Thema KI ganz besonders gut in das Festival von Rotterdam?
Ja, denn Rotterdam ist jetzt kein Ort für Weltpremieren oder für den roten Teppich. Es geht hier wirklich um ein Kinolabor. Ein Ort, wo das Kino zu sich kommen kann, wo man experimentieren darf, wo das Publikum übrigens alles sucht, außer gerade auserzählte Geschichten, nicht wahr? Also es ist eine Hafenstadt, aber auch ein Hafen für Regisseurinnen und Regisseure, die nach neuen Erzählmustern suchen. Und der größte Kapitän, das war dieses Jahr wirklich Alexander Kluge.
Auch das ein schönes Bild. Vielen Dank, Patrick Wilinski. Wir sprachen über Primitive Diversity, den neuen KI-Spielfilm von Alexander Kluge. KI hin oder her, an Farbe, Form und Vielfalt ist die Natur kaum zu überbieten. Saftiges Rot, strahlendes Gelb, geschwungene Blütenblätter, zarte Gräser. Die Pflanzenwelt liefert der Kunst seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden Ornament und Motiv. In Japan liefert sie das Material. Ikebana heißt die Kunst des Blumensteckens, die lange Zeit nur Männern vorbehalten war, Adligen, Samurai und Priestern. Ab dem 17. Jahrhundert durften allmählich auch Frauen Blumen, Zweige und Blätter arrangieren. Heutige Ikebana-Künstler sind meist nicht über Japan hinaus bekannt. Ein Lehrer-Schüler-Paar kann man jetzt allerdings auch in München kennenlernen. Das zeigt nämlich jetzt dort seine Kunst. Flower Planet heißt die Ausstellung von Kosen Osubo und Christian Oldham im Kunstverein München. Für uns hat sie sich Julian Ignatowitsch angesehen.
Die Blumenblüten sind zur Ausstellungseröffnung schon verwelkt. Abgefallen und zerknittert liegen sie neben der großen organischen Skulptur, einer iglugleichen Kugel aus Pflanzenstängeln und Stämmen. Ein Geruch von Erde liegt in der Luft. Auch Kuratorin Maurin Dietrich atmet ein.
Was wir hier sehen, ist die Arbeit Linga München vom japanischen Künstler Kosen Osubo, der mittlerweile 86 Jahre alt ist und aus Tokio gekommen ist, um für die Räume vom Kunstverein eben so 2-3 unterschiedliche neue Ikebana-Skulpturen zu entwerfen und geben so ein bisschen auch Auskunft über seine Praxis, weil die eben jenseits so der Konventionen ist von dem, was man vielleicht unter Ikebana versteht.
So sind in all das Grün auch Schrottteile und Müll eingeflochten. Dass das Pflanzengebilde bereits teilweise welk, tot ist, gehört ebenfalls zum künstlerischen Plan. Nicht die Schönheit der Blumen steht im Mittelpunkt, sondern die Frage nach deren Verletzlich und Vergänglichkeit.
Wie wir nicht nur in der Welt leben, sondern wie wir auch mit der Welt leben, im Sinne, wie wir eingreifen in die Umwelt, wie wir eigentlich angesichts der gegenwärtigen Zerstörung von Tausenden von Ökosystemen eigentlich mit dieser Umwelt umgehen.
Der 86-jährige Kosen Osubo gibt heute selbst kein Interview. Dafür spricht sein Ausstellungspartner und Schüler Christian Oldham über die Kunst des Blumensteckens, die er als gebürtiger US-Amerikaner in den letzten 12 Jahren in Japan gelernt hat und die er teilweise für morbide und pervers hält.
And many Ikebana artists often want to hide the fact that
In der klassischen Ikebana-Kunst geht es darum zu vertuschen, dass man das Leben einer Pflanze verkürzt hat, die sonst noch viele Jahre gewachsen wäre, erklärt er. Das ist hier nicht der Fall. Hier wird ihr Tod ausgestellt und damit auch das menschliche Ego, das sich der Pflanze bemächtigt, die ohne uns wahrscheinlich ein glücklicheres Leben geführt hätte. Keine idyllischen Blumenarrangements, sondern eingesperrte Pflanzen sieht man dann auch in weiteren Arbeiten der beiden Künstler. Kallasblüten, die in einen Metallkasten mit Löchern gesperrt sind, wie die Extremitäten eines Menschen in ein Folterinstrument. Salatblätter, die langsam dahinwelken, Karotten, die starr in einem Topf vergehen.
So like the material performs, the work performs.
Pflanzen als Gestaltenwandler, natürliche Prozesse als Performance, so sieht es Künstler Oldham. Solche ökologischen Interventionen im White Cube hat man in den vergangenen Jahren vermehrt gesehen, gerade auch auf den großen Biennalen und Überblicksschauen. Oldham hat dafür folgende Erklärung.
It's undeniable that like climate catastrophe is very much upon us.
Die Klimakatastrophe bedroht uns. Der Wandel ist durch den Menschen mit ausgelöst und beschleunigt, sagt er. Die Regierungen haben keine Antwort darauf. Und wenn Regierungen versagen, dann schauen die Menschen auf die Kunst.
When government fails, people often look to art and art institutions.
Kunst mahnt, Kunst warnt, Kunst legt den Finger in die Wunde. Aber Kunst macht Fakten vor allem auch sinnlich erfahrbar. Das zeigt sich gut in der letzten Arbeit der Ausstellung Willow Rain. 800 Weidenruten hängen von der Decke. Wer durch den Regen hindurchgeht, hört nicht nur die Ranken rascheln, sondern spürt im wahrsten Sinne des Wortes, wie wir uns mit der Natur verhaken, wie sich die Natur an uns reibt und wie wir sie wegdrängen, uns den Weg freiräumen. Der Mensch ist hier nicht mehr Schöpfer der Ikebana-Kunst, sondern er wird ein Teil von ihr und damit auch ein Teil des Kreislaufs, von Werden und Vergehen, von Leben und Tod, von Schönheit und Vergänglichkeit. Mit jeder Blüte, die herabfällt und verwelkt, mit jedem Ast, den wir abbrechen, welkt, fällt, bricht auch ein Teil von uns.
Flower Planet, aktuelle Ikebana-Kunst von Kosen Osubo und Christian Oldham. Julian Ignatowitsch über die Ausstellung, die bis zum 21. April zu sehen ist. Kanus und Ruderboote mit Regenbogenfahnen und Plakaten. Am Sonntagmittag fand in Köln die erste Rhein-Demo statt. 440 Menschen paddelten auf dem für den Schiffsverkehr gesperrten Fluss für Demokratie und Vielfalt, wie es die Veranstalter formuliert haben. Das Motto? Bunt statt Braun. Eine Kundgebung im Hafenbecken, eine sogenannte Brandmauer aus Booten von Ufer zu Ufer. Die Rhein-Demo in Köln war in gewisser Weise überschaubar und dennoch nicht zu übersehen. Vielleicht war sie die originellste Protestaktion an diesem Wochenende. 3 Wochen vor der Bundestagswahl und wenige Tage, nachdem ein Antrag der Union im Bundestag mit Hilfe der AfD eine Mehrheit bekommen hat. An diesem Wochenende und auch danach wurde und wird vielerorts demonstriert. Von Aachen bis Zetel, von Emden bis Cottbus. Darüber habe ich mit dem Protestforscher Philipp Gassert gesprochen. Er ist Professor für Zeitgeschichte an der Universität Mannheim. Herr Gassert, eine bunte Paddelgemeinschaft auf dem Rhein. Ich frage mich und ich frage Sie, wird die Protestkultur kreativer oder ist das nur ein Einzelfall aus dem Rheinland?
Nein, das ist der Klassiker. Also zu versuchen, über kreative und besondere aufsehenerregende Maßnahmen eine öffentliche Wirkung hinzubekommen. Vielleicht haben sich die Menschen an den Demos oder auch an den Lichterketten schon satt gesehen. Also gehen wir mal aufs Wasser. Es ist natürlich nicht die erste Demo zu Boot und zu Wasser. Das hat es schon mal gegeben, auch auf der Spree in Berlin 2016 oder so. Insofern ist es ein erprobtes Mittel, um öffentliche Aufmerksamkeit für ein Thema zu erregen.
Okay, und jetzt also auch auf dem Rhein. Neu waren so der ein oder andere Spruch, den man auf den Protestplakaten lesen konnte am Wochenende. Fritze Merz fischt frische Faschos oder kein Merz im Februar oder auch Fritze hör auf Mutti. Welche Rolle spielen denn dann Humor und insbesondere Wortwitz bei Demonstrationen, wenn Kreativität offensichtlich auch ein hohes Gut ist?
Ja, genau. Also es soll ja die Leute irgendwie aus der Reserve locken. Es soll sie interessieren. Es soll irgendwo auch Spaß machen. Natürlich sind diese Sprüche dann auch wiederum welche, die die Gruppe selber zusammenschweißt. Ja, also Protest wirkt ja nicht nur nach außen, adressiert eine Gesellschaft, adressiert eine Öffentlichkeit, sondern eben auch nach innen. Und wie die Gruppe sich selber inszeniert, sich selber wahrnimmt, sich selber miteinander verständigt, ist ja Teil der Identität von so einer Protestdemo. Und deswegen ist es also ganz wichtig für den inneren Zusammenhalt, aber eben auch für die Message nach außen.
Sie sprechen vom Zusammenschweißen. Auf der anderen Seite hat man das Gefühl, dass da schon auch eine ganze Reihe von Einzelforderungen mittlerweile zusammenkommen. Die einen, habe ich gerade schon gesagt, richten sich die Proteste ausdrücklich gegen die CDU, namentlich gegen Friedrich Merz, andere gegen die Politik der AfD. Auf manchen Schildern wird ein Parteiverbotsverfahren gefordert. Wie sehr kann man eigentlich alle Einzelinteressen unter einen Hut bringen? Stellt das die Veranstalter vor Herausforderungen, dass sie am Ende womöglich nur noch sagen können, für Demokratie und Vielfalt?
Ja, also das ist schon ein Problem, wenn eine Bewegung zu heterogen wird in ihren Messages, in ihren Forderungen, zu differenziert, ja. Also Protest ist ein großes Ausrufezeichen, das stelle ich auf, oder ich mache es in den Rhein hinein ganz groß. Und wenn es zu sehr ausziselt und ausdifferenziert, ja, vielleicht geht dann die Message da verloren. Man muss sich ein bisschen auf was einigen, aber mir scheint das jetzt im Falle dieser Demos schon noch so zu sein, dass es im Großen und Ganzen, wie auch im vergangenen Jahr, dagegen geht, rassistische Tendenzen extremistischer Parteien zu bekämpfen und zu versuchen, die demokratische Mitte zu stärken. Und dass es natürlich jetzt Friedrich Merz abbekommt, ist klar, weil er ja diesen krassen Tabubruch begangen hat, so in der öffentlichen Wahrnehmung jedenfalls, und diesen Schocker der Abstimmung im Bundestag letzter Woche, auf die reagieren die Leute. Aber die Message ist nicht so unterschieden, würde ich sagen, zu der von vor einem Jahr.
Ja, also sozusagen eine logische Fortsetzung von den Protesten vor einem Jahr. Da haben wir ja auch schon mal so eine große Welle erlebt nach den Enthüllungen des sogenannten Potsdamer Treffens.
Ja, und wir werden sehen, ob also die Wirkung so ähnlich ist wie letztes Jahr. Es hat tatsächlich ja nicht geholfen, politisch ein anderes Ergebnis in den nachfolgenden Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg herbeizuführen. Ich sehe aber einen großen Mobilisierungsschub auch im parteipolitischen Lager, Beitrittserklärungen bei Grünen und Linker. Und umgekehrt natürlich auch hat die CDU daraus Energie gewonnen. Also wir haben eine polarisierende Situation, einen Wahlkampf, der plötzlich ein Thema gefunden hat. Und das ist nicht die Wirtschaft. Und das hat das bewirkt letzte Woche.
Jetzt haben wir den 23. Februar vor Augen als Wahltag der Bundestagswahl. Der Soziologe Steffen Mau sagt heute im Gespräch mit dem Tagesspiegel, durch die Straßenproteste könne der bislang eher statische Wahlkampf in Bewegung kommen und auch Wahlentscheidungen beeinflussen. Stimmen Sie ihm zu? Wie sehen Sie das?
Der ist in Bewegung gekommen, weil niemand wusste so richtig, wie man mit diesem Wirtschaftsthema umgeht. Und das ist auch keines, was Menschen in die Straßen treibt. Ja? So, und sowas wie Migration, daran scheiden sich viel mehr die Geister. Das ist ein Thema, was in der Lage ist, lagerbildend zu wirken, mobilisierend zu wirken. Wir sehen das für beide Seiten, also nicht nur für die Gegner, sondern auch für die Befürworter einer härteren Gangart in der Migrationspolitik. Ob das sich am Ende in ein entsprechendes Wahlergebnis übersetzen wird, da habe ich meine Zweifel, da würde ich Stefan mal auch ein bisschen widersprechen, weil die Mobilisierung in beide Richtungen wirkt. Deswegen ist es also ein gesellschaftlicher Diskurs, der jetzt einfach eine größere Schlagtaktung bekommen hat.
Also Sie sprechen von der Schlagtaktung, man könnte auch sagen, die Temperatur geht in die Höhe, denn wenn beide Lager sozusagen mehr Energie bekommen, könnte man ja auch fast sagen, dann bleibt es so, wie es war, es wird nur intensiver.
Genau, also wir haben eine andere Form der Debatte schlicht und einfach, und die Intensität der Debatte hat zugenommen, die Temperatur, sagen Sie, hat zugenommen. Aber wie gesagt, Protest ist ja nichts, was nur einseitig wirkt, sondern es provoziert auch Reaktionen der Gegenseite. Und deswegen kann man, glaube ich, von dieser sehr intensiven straßenprotestlerischen Tätigkeit der letzten Tage nicht unbedingt auf ein entsprechendes Wahlergebnis am 23. Februar schließen.
Apropos Provokation, also die Straßendemonstrationen sind ja das eine. Hinzu kommt, dass sich Altkanzlerin Merkel zu Wort gemeldet hat, dass die Kirchen ebenso sich zu Wort gemeldet haben. Eine Holocaust-Überlebende hat Friedrich Merz einen offenen Brief geschrieben. Er aber sagt auch jetzt gestern auf dem CDU-Parteitag, gerade jetzt komme es darauf an, Kurs zu halten. Also Protest funktioniert in diesem Fall auch nochmal als Bestätigung.
Genau, als Bestätigung derjenigen, die nicht mit den Protestierenden übereinstimmen. Also die müssen natürlich dann auch ihre Message formulieren, ja. Und ich nehme jetzt gar keine Stellung in der Sache, aber natürlich muss Friedrich Merz sich jetzt auf die Hinterfüße stellen, das verteidigen, was er getan hat. Und ich glaube, hat es auf dem Parteitag schon ganz gut rübergebracht für seine Seite und für diejenigen, die ihn unterstützen und ihr Kreuzchen eben dann bei der CDU-CSU machen werden. Also insofern, denke ich, hat eine solche gesellschaftliche Zuspitzung der Debatte, wie wir sie gerade überlegen, immer die Möglichkeit für beide Seiten, sich antagonistisch zu profilieren und damit die jeweilige Seite zu mobilisieren.
Wenn wir mal ein bisschen in die Glaskugel gucken, Bundestagswahl, wie gesagt, am 23. Februar, je nachdem, wie sie ausgeht. Sie haben vor einem Jahr im Gespräch mit dem Deutschlandfunk gesagt, Proteste finden immer in Wellen statt. Es könnte sein, dass die Welle je nach Wahlergebnis auch radikal wieder abebbt.
Davon kann man ausgehen, ja, weil es jetzt mit so einem gewissen Punkt funktioniert, also Endpunkt 23. Februar, die Wahlen, das ist das, was die Leute jetzt gerade vor Augen haben. Also die AfD soll nicht wachsen. Das linksliberale Lager oder die linke Mitte, wie auch immer sie das nennen möchte, soll gestärkt werden. Das ist also, hat ein Enddatum. Ja, vielleicht sind dann die Demonstrationen nicht vorbei. Und je nachdem, wie die Koalitionsverhandlungen laufen, kann es dann wieder eine neue Demonstrationswelle geben. Also stellen wir uns mal vor, tatsächlich würde eine Bundesregierung auch mit den Stimmen der AfD gewählt. Ja, dann ist schon klar, was in den Straßen los sein wird. Aber ich würde jetzt mal sagen, diese spezifische Welle, die wir haben, die auch sehr stark auf diesen Bundestagsbeschluss aufsetzt, die hat so eine relativ kurze Halbwertszeit und wird irgendwann Ende Februar vorüber sein.
Das sagt der Historiker und Protestforscher Philipp Gassert von der Universität Mannheim. In den Kulturmeldungen mit Jörg Biesler geht's jetzt erst einmal ins Kino.
Und sie beginnen in Cannes. Bei den 78. Filmfestspielen wird Juliette Binoche Präsidentin der Jury. Die vergibt den Hauptpreis, die Goldene Palme, für den besten Film. Die Schauspielerin folgt als Präsidentin auf die Regisseurin Greta Gerwig. Das sei bereits das zweite Mal, dass eine Frau das Amt von einer Frau übernehme, sagte Festivalchefin Iris Knobloch. Juliette Binoche wird Vorsitzende 40 Jahre nach ihrem ersten Auftritt in Cannes. Inzwischen ist sie auf allen drei großen Festivals in Cannes, Berlin und Venedig als beste Darstellerin ausgezeichnet worden. Seit Mai ist sie auch Präsidentin der Europäischen Filmakademie. Juliette Binoche spielte unter anderem in Die Liebenden von Pont-Neuf, Der englische Patient und zuletzt in Geliebte Köchin. Unvergessen ihre emotionale Laudatio auf Meryl Streep im letzten Jahr in Cannes, der sie die Ehrenpalme für das Lebenswerk überreichte. Das war mitten in der damals neu aufgeflammten MeToo-Debatte im französischen Film.
You change the way we look at women. In the cinema, you change the way we look at women in the cinema world, and also helping us to look at ourselves differently.
Juliette Binoche in diesem Jahr Jurypräsidentin in Cannes. Die türkische Schauspielerin Melisa Sösen ist nach Berichten türkischer Medien in Istanbul verhaftet und nach einem Verhör wieder freigelassen worden. Ihr werde Propaganda für eine terroristische Organisation vorgeworfen. Melisa Sösen hatte in der französischen Serie Büro der Legenden aus dem Jahr 2017 eine Kämpferin der Kurdenmiliz YPG gespielt. Die wird von der Türkei als Terrororganisation eingestuft. Und die türkischen Behörden unterscheiden da offenbar nicht zwischen Figur im Film und Person der Schauspielerin. Melisa Sösen schon. Sie erklärte, sie liebe ihr Land und zur Sicherheit noch, sie habe gar nicht gewusst, dass sie für die Rolle eine Uniform der Miliz tragen müsse. Was soll man da auch anderes sagen? In Berlin und Brandenburg, wo wichtige Produktionsorte für den Film in Deutschland liegen, ist im letzten Jahr weniger gedreht worden. Die Fördergesellschaft Medienbord Berlin-Brandenburg zählte nur noch 5000 Drehtage, also rund 10% weniger als 2023. Die Gründe machte das Board in erheblichen Kostensteigerungen und einer fehlenden international konkurrenzfähigen Förderung durch den Bund aus. Dadurch seien Produktionen ins Ausland abgewandert. Insgesamt sei die Filmregion rund um die Hauptstadt aber robust durch das Krisenjahr gekommen. So viel zum Film. Kommen wir zur Oper. Es könnte Stoff für eine sein, dass der Milliardär Klaus-Michael Kühne heute offenbar sein Angebot zurückgezogen hat, seine Heimatstadt Hamburg eine ebensolche zu schenken. Das berichtet das Hamburger Abendblatt. Der für heute angesetzte Notartermin sei abgesagt worden. Dabei hätte vereinbart werden sollen, dass Kühne der Stadt 330 Millionen Euro spendet für ein neues Opernhaus in der Hafencity. Warum der Termin abgesagt wurde, das ist nicht bekannt. Zuvor hatte es aber Kritik gegeben, sowohl
sowohl an der Wahl des Bauplatzes als auch am Gebaren kühnes. Denkmalschützer nannten es unverantwortlich, die vorhandene Staatsoper mit einem Neubau in Frage zu stellen. Nach der Bürgerschaftswahl am 3. Mai sollen die Verhandlungen wieder aufgenommen werden.
Wir bleiben dran. Jörg Wiesler, vielen Dank. Die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump ist gleich Thema in den Informationen am Abend ab 18.10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon von Kultur heute war Maja Elmenreich.